D-Radio Wissen. Grünstreifen.
Der Zoo der Anderen. So heißt der Titel von einem Buch, was ich in meinen Händen gehalten habe. Vor ein paar Tagen, da habe ich nämlich mit Jan Mohnhaupt darüber gesprochen. Der hat dieses Buch geschrieben und es geht wirklich um spannende Dinge. Es geht um die Geschichte der deutschen Zoos, erstmal so allgemein. Aber er hat sich zwei davon ganz besonders rausgepickt und die hat er sich genauer angeschaut, nämlich die verfeindeten Zoos in Berlin. Wir haben auf der einen Seite den Tierpark im Osten, der kommt aber später. Zuallererst gibt es natürlich das große, große Prestigeprojekt und zwar der Zoo im Westen in Berlin. Sehr detailliert beschreibt Jan Mohnhaupt die ganze Geschichte, auf eine sehr lustige Art und Weise auch. Fast 300 Seiten lang ist das Buch. Aber zuallererst wollte ich natürlich erstmal wissen, ich meine, es ist ein Mann von 30 Jahren. Warum haben Zoos es dir eigentlich so angetan?
Ach, das hat schon bei mir irgendwie in der Jugend angefangen, irgendwie ungefähr mit 14. Wahrscheinlich jedes Kind interessiert sich irgendwie so für Zoos. Also wenn man Tiere sieht und in den Zoo geht, dann ist man irgendwie quasi begeistert. Aber total. Bei den meisten hört es dann irgendwie auf. Und bei mir hat es da erst richtig angefangen. Da habe ich mich dann für Tierhaltung und die Geschichte der Zoos interessiert. Ja, und bin dann irgendwie immer dabei geblieben. Und da ich noch privat als Hobby immer gezeichnet habe, habe ich dann irgendwie immer Zoopläne gezeichnet und wollte eigentlich Zoodesigner werden.
Echt?
Und, ja, war eigentlich... Ja, ein Beruf, von dem ich im Fernsehen gehört hatte, aber dann auch nicht wusste, wie man da rangeht, dass man das immer mal wird. Und dann habe ich einfach ganz viele Zoodirektoren in Deutschland angeschrieben, bestimmt so 15 Stück, und die gefragt, wie man das werden kann, und habe drei Antworten gekriegt.
Und was waren das für Antworten?
Ja, dass das halt kein richtiger Beruf ist, dass es aus den USA käme und eigentlich eine Spezialisierung sei im Bereich Architektur und Landschaftsgestaltung. Und irgendwie ist es dann bei mir beim Hobby geblieben, habe dann weiter irgendwie Zoos besucht und dann immer so für mich so geguckt, okay, wie gestalten die Gehege und werden die Tiere artgerecht gehalten? Und erst als ich dann Journalist geworden bin, habe ich das sozusagen zu meiner Spezialisierung gemacht.
Du hast ein Buch geschrieben, was fast 300 Seiten dick ist. Du beschreibst das alles sehr detailliert, diese Zoos, auch die Geschichten, die Entstehung. Eigentlich die Geschichten von allen Zoos in Deutschland kommen ja immer wieder vor. Und deine Protagonisten sind so haarklein bis ins letzte Detail beschrieben. Wie hast du das alles recherchiert?
Also zum Teil, natürlich habe ich mich in Archive begeben und teilweise haben viele von diesen Zoodirektoren, und ist auch eine Zoodirektorin dabei, Memoiren aufgeschrieben. Aber mir war es vor allem wichtig, auch noch Zeitzeugen zu finden, die ich befragen kann, weil aus Akten findet man halt irgendwie nicht diese Geschichten, die sozusagen ja zwischenmenschliche Geschichten erzählen.
Ja.
Ja, habe dann, ich glaube, so also insgesamt mit mehr als 30 Leuten überhaupt für das Buch gesprochen. Mhm. Und der Großteil davon waren auch Zeitzeugen, die halt selber Zoodirektoren waren oder Tierpfleger vor allen Dingen. Mir war auch wichtig, sozusagen die ganze Bandbreite, also nicht nur den oberen Teil sozusagen dieses ganzen Zooapparats abzubilden, sondern auch die, die wirklich jeden Tag mit den Tieren zu tun haben und sozusagen auch ein Gespür dafür zu kriegen, was das bedeutet, so jeden Tag wieder im Nashornhaus zu arbeiten oder so.
Mhm.
Und das fand ich eigentlich das Spannendste, sozusagen Zeitzeugen zu finden und mit denen zu sprechen, wie die Zeit erlebt haben und vor allen Dingen auch ein bisschen was, sozusagen auch die menschliche Seite vielleicht von diesen beiden Protagonisten zu erfahren.
Ja, das finde ich, gelingt dir wirklich sehr gut. Also ich habe wirklich diese beiden Herren total gut vor mir. Den einen beschreibst du ja als total abgezockt und immer so ein bisschen bemüht und so. Das ist der Direktor aus dem Zoo aus dem Westen. Und der andere aus dem Osten, aus dem Tierpark, ist eher so ein bisschen, das hat man das Gefühl, dem fliegt so alles zu, ne?
Ja, muss wohl wirklich auch ein Naturtalent gewesen sein, was sozusagen Menschenansprache betraf, aber auch ja, Wissen über Tiere. Also der war ja einer der berühmtesten Ornithologen irgendwie seiner Zeit und hat die Leute halt wirklich in der DDR vor allen Dingen vor die Fernseher und vor die Rundfunkapparate dann gelockt und wahrscheinlich einer der beliebtesten Prominenten in der DDR.
Was ich auch sehr interessant fand an deinem Buch, nochmal ganz allgemein einen Schritt zurück sozusagen, wie sich auch die Rolle des Zoos verändert hat. Ne? Also heute geht man einfach mal sonntags mit der Familie in den Zoo, aber damals, so nach Kriegsende, war das eine ganz andere Nummer. Kannst du das mal ein bisschen vergleichen?
Ja, damals gab es kein Fernsehen. Die Leute hatten jetzt gerade erstmal diesen Krieg hinter sich gebracht und irgendwie versuchten, diesen Schrecken sozusagen zu verarbeiten. Auch in den Zoos gab es ja kaum noch Tiere. Beispielsweise im Zoo Berlin hatten ja nur 91 Tiere überlebt und da war man überhaupt froh, irgendwie ein paar Ziegen oder mal irgendwo ein Pferd, und wenn da mal noch ein Zebra oder vielleicht mal ein Elefant sogar übrig geblieben war, war das ein absolutes Highlight. Das war dann etwas, wovon man wirklich dann die Woche gezehrt hat. Das war halt wirklich noch ein kultureller Treffpunkt. Da haben die Menschen sich noch mehr getroffen, nicht nur um zu sagen, ach, wir gehen mit unseren Kindern hin, dann können die da alle spielen, sondern das war quasi ja, ein kultureller Treffpunkt, wo ja auch dann später, als wieder einiges aufgebaut war, dann auch wirklich große Feste und Messen abgehalten wurden, Das waren dann große gesellschaftliche Anlässe, die dann da auch stattgefunden haben.
Der Zoo im Westen, den anderen, den gibt es ja noch gar nicht, ist da ja ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Kannst du mal beschreiben, was da genau passiert ist?
Ja, also der Berliner Zoo hatte eigentlich noch relativ lange Glück gehabt, weil halt der Zoodirektor Lutz Heck ein guter Freund von Göring war und so immer noch Vorteile für seinen Zoo rausholen konnte. Sei es einfach, dass er noch Tiere aus anderen Zoos übernommen hat. Aber dann ab November 43 haben dann die Bombenangriffe auf Berlin halt auch den Zoo getroffen. Und ja, in den letzten Monaten und in den letzten Kriegstagen verlief dann auch die Ostfront mitten durch den Zoo. Also die Rote Armee rückte von Osten an und auf dem Zoogelände wurden Gräben ausgehoben. Und am Ende ja, war halt vom Zoo nichts mehr übrig. Es lagen Trümmer herum, Bombenkrater, also wirklich ein absolut verheerendes Bild.
Du hast ja auch in deinem Buch beschrieben, was ich auch krass fand, dass hungernde Berliner zum Teil eher durch den Zoo gezogen sind, um zu gucken, ob sie das ein oder andere Tier noch essen können.
Ja genau, die sind teilweise dann wirklich, als der Zoo hat ja keine Mauern mehr, die ihn irgendwie geschützt haben, die sind dann da marodierend durchgezogen und haben halt, weil sie Hunger hatten, irgendwie dann nochmal da vielleicht noch eine Ziege oder sogar einen Affen mitgenommen. Man weiß es nicht so genau, es fehlten halt hinter einfach ein paar Tiere und manche wurden dann, glaube ich, noch am Rande des Zoos dann tot aufgefunden. Ein Teil ist einfach nur geklaut worden und aufgegessen worden.
Wir sind mitten im Interview mit Jan Mohnhaupt. Bis jetzt ging es die ganze Zeit nur um den Zoo in West-Berlin. Gleich schauen wir mal, wie sich die Situation verändert, wenn der Tierpark im Osten dazu kommt.
D-Radio Wissen. Grünstreifen.
Wir sind mitten im Interview mit Jan Mohnhaupt. Dieser Mann wollte eigentlich Zoozeichner werden, hat dann aber festgestellt, das ist eigentlich gar kein richtiger Beruf, wurde da eines Besseren belehrt. Ist dann ein Journalist geworden, aber Zoos, das ist immer noch seine riesige Leidenschaft. Sein Hobby, es ist geblieben und deswegen hat er jetzt auch ein Buch geschrieben. Der Zoo der Anderen, heißt es, kommt am Montag raus und wir haben bisher schon ziemlich viel gelernt, nämlich, dass sich die Rolle der Zoos generell ganz doll verändert hat. Also früher war das ein riesiges Highlight. Richtig schick gemacht haben sich die Leute, um in den Zoo zu gehen, denn ansonsten war da ja nicht viel los. Jetzt springen wir mal zeitlich so ein bisschen. 1955 macht nämlich neben dem Zoo im Westen in Berlin noch der Tierpark im Osten auf. Das war ein Riesending für alle Berliner. Viele fanden das auch erstmal gar nicht so gut und vor allen Dingen die Direktoren, denn die waren total die Rivalen und die Rivalität zwischen den beiden war sehr, 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 sehr stark und hat sich immer mehr entwickelt. Aber es war ja auch eine krass politische Zeit und deswegen wollte ich von Jan Mohnhaupt erstmal wissen, inwieweit sich die Politik da eigentlich so eingemischt hat bei den Zoodirektoren.
Ja, es haben natürlich auf beiden Seiten haben die Politiker versucht, irgendwie auch Einfluss zu nehmen. Also jetzt klar, im Osten, in der DDR, hatte der Tierpark auch einen ganz klaren Volksbildungsauftrag. Das war eine Kultureinrichtung und sozusagen im Sinne dieses neuen Menschen, den sozusagen der Sozialismus prägen sollte, sollten ja auch die Arbeiter und Bauern sollten sich kulturell weiterbilden. Die wurden ja sogar animiert dazu, selber irgendwie Theaterstücke zu besuchen oder sogar zu schreiben. Und genau in dem Sinne sollten sie auch sich für die Natur interessieren, über Tiere etwas lernen. Und diese Naturbildung war halt ganz klar Auftrag des Tierparks. Aber Date war natürlich, er hatte selber schlechte Erfahrungen. Er war im Dritten Reich sehr jung in die NSDAP eingetreten, weil er damals so in dieser Euphorie, die an den Hochschulen herrschte, gedacht hat, das ist genau das Richtige für die deutsche Wissenschaft. Hat dann halt nach dem Krieg, das hat ihn quasi nach dem Krieg fast seine Karriere gekostet. Und so hat er dann irgendwann den Beschluss gefasst, dass er sagte, okay, ich trete nie mehr in irgendeine Partei ein, das bringt nur Unglück. Und er hat dann immer versucht, auch so politische Parolen aus dem Tierpark rauszuhalten und hat natürlich trotzdem lavieren müssen. Er musste sich mit den Machthabern da irgendwie gutstellen. Aber er hat es immer sozusagen versucht, dass es sozusagen nur immer den Zweck erfüllte, dass es ein Vorteil für den Tierpark war. Und das ist ihm weitestgehend sehr gut gelungen.
Jetzt springen wir mal ein bisschen zeitlich. Wir kommen jetzt mal zum Jahr 61. Die Mauer wird gebaut, Berlin ist zweigeteilt und ja, die Besucher kommen einfach nicht mehr so einfach rüber auf die andere Seite. War das spürbar für die Zoos?
Ja, das war sehr, sehr deutlich spürbar. Also allein der Zoo hat durch den quasi direkt mit dem Mauerbau 85.000 Besucher weniger gehabt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass der Zoo schon, als die Mauer noch offen war, sehr darunter gelitten hat, dass es diesen Tierpark gab. Der Tierpark hatte schon 1958 den Zoo in den Besucherzahlen überholt. Mhm. In dem Jahr hatte dann der Tierpark schon 1,7 Millionen und der Zoo 1,5 Millionen Besucher nur. Also so kann man sagen, hatte der Zoo auch einen Vorteil durch den Mauerbau, weil jetzt war klar, es gibt feste Reviere. Jeder Zoo von beiden hat sozusagen sein festes Einzugsgebiet an Besuchern und man kann nicht mehr im Revier des anderen wildern und jeder kann sich sozusagen auf diese Gruppe an Menschen auch verlassen. Das ist halt auch sichere Einnahmen waren dann. Aber erstmal war das natürlich auch ein Einschnitt. Und aber der führt dann eher sozusagen dazu, dass jetzt die Fronten geklärt waren, die Reviere waren abgesteckt und jetzt hat sozusagen der symbolische Wettkampf begonnen.
Woher kamen denn eigentlich die Tiere für die Zoos?
Also im Westen war es ja die alte Tradition halt, dass es hauptsächlich von Tierhändlern kam, Tierfängern. Es gab ja mehrere große Tierhandelsfirmen oder teilweise waren das Tierfängerfamilien, die sozusagen in der ganzen Welt rumgereist sind und Tiere gefangen haben. Sei es Hagenbeck, eine andere berühmte Familie war Ruhe. Und die haben halt Tiere gefangen und die an die Zoos verkauft. Im Osten war das zum Teil auch so, aber da war halt sozusagen der Erstbesatz des Tierparks setzte sich aus Geschenken zusammen. Das waren Geschenke von Städten, beispielsweise die Stadt Strausberg bei Berlin hat Strauße geschenkt. Dann gab es noch verschiedene Firmen, eine Firma, die Betten hergestellt hat, hat Störche geschenkt. Und aber auch staatliche Organisationen, wie beispielsweise das Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi, hat hat Geld gesammelt für Brillenbären und dann das Geld dem Tierpark übergeben, damit er dann zwei Brillenbären kaufen konnte.
So, Jan, wir merken, du bist total angefixt von diesem Thema, von dieser Geschichte des Zoos in Berlin und des Tierparks auf der anderen Seite im Osten. Für wen ist dieses Buch was? Wer sollte sich jetzt am Montag direkt in den Buchladen begeben und dieses Buch kaufen?
Also es ist auf jeden Fall nicht nur was für Berliner, weil man erfährt auch vieles über die Tierpark- oder die Zoogeschichte der gesamten Deutschlands nach dem Krieg. Also kann man sagen, die Geschichte der deutschen Tiergärtnerei in den letzten 80 Jahren. Ja, zoointeressierte Leute, geschichtsinteressierte Menschen, ich glaube auch vom Alter her gibt es da keine Grenze. Also es ist jetzt nicht nur was für alte Leute, dass man sagt, Mensch, so historische Sachen, viele haben das nicht mehr erlebt. Ich hoffe, es ist so verständlich geschrieben, dass auch Leute, die halt die Zeit nicht erlebt haben, sozusagen was daraus lernen oder sagen können, ach Mensch, das ist wirklich mal anschaulich und an dem Beispiel versteht man vielleicht auch ganz, ganz gut, warum diese Teilung dazu geführt hat, dass es heute ja auch immer noch teilweise Unterschiede gibt oder auch noch Ressentiments gibt zwischen Ost und West. Und ein bisschen habe ich auch versucht, das herzuleiten, woher das rührt, weil es halt einfach auch unterschiedliche Lebensläufe waren oder auch unterschiedliche Erziehungsmodelle in beiden Teilen.
Das war Jan Mohnhaupt über sein Buch. Montag kommt es raus, wenn ihr das lesen wollt. Der Zoo der Anderen.
Die Radio Wissen. Grünstreifen.